Güstrow spricht, die Barlachstädtler. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Herzlich willkommen, wie es der Zufall heute will. Wir sind bei Christoph 34 in der Folge Nummer 34. Nein, es war wirklich Zufall, das ist nicht geplant gewesen. Heute zu Gast bei mir, stell dich doch bitte ganz kurz unserem Publikum vor.
Ja, mein Name ist Thomas Lange, 46 Jahre alt, im Rettungsdienst tätig, mittlerweile seit fast 25 Jahren, auf dem Rettungshubschrauber seit ca. 18 Jahren. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne in Suckow bei Güstrow.
Thomas, bist du gebürtiger Güstrower?
Ich bin gebürtiger Güstrower, hier geboren, aufgewachsen, kurz mal in Rostock, mittlerweile aber seit Jahren wieder hier.
Also immer Mecklenburg treu geblieben?
Immer Mecklenburg treu geblieben, also, obwohl mit einer gewissen Liebe zu den Bergen.
Ja gut, das ist ja nicht verkehrt, wenn man im Urlaub regelmäßig zum Beispiel Ski oder Snowboard fahren will.
Richtig, ne? Man braucht mal einen Tapetenwechsel.
Ja, das ist ja richtig.
Um abzuschalten, gerade bei dem Job werden wir, glaube ich, gleich ein bisschen was hören. Ist abschalten, wegkommen, rauskommen, Zeit mit der Familie verbringen. Wichtig.
Aber bevor wir, wie du schon sagst, zu dem Job so kommen, wie ist denn dein Jugendweg eigentlich so gelaufen? Hast du dich früh schon mit diesem Thema Lebensrettung und Helfen beschäftigt oder kam das erst später?
Das kam in der Tat wirklich erst später. Die eigentliche Leidenschaft ist die Fliegerei. Seit klein auf an, dann mit 16 Jahren Segelfliegen, Segelflugausbildung.
Hier bei uns im Verein?
Hier bei uns im Verein.
Ja.
Da die Liebe zur Fliegerei.
Aeroflugclub, wenn
genau,
ich mich recht erinnere.
Aeroclub von Güstrow e.V. ist das. Aha. Hans Grade.
Hans Grade ist Vorsitzender?
Nee, das ist der Name.
Ach, das ist der
Irgendein
Name.
Irgendein berühmter Flieger von früher.
Ein DDR-Flieger quasi.
Ja, vielleicht auch noch davor. Ich kann es dir gar nicht sagen, genau.
Wir werden es herausfinden. Ne?
Ganz so bekannt wie Gebrüder Wright ist er nicht, aber. Ne? Ja, und die Medizin eigentlich so ein bisschen reingerutscht. Familiär.
Ja.
Ne, mein Vater war schon im Rettungsdienst und irgendwann bot sich die Gelegenheit, das beides vielleicht so ein bisschen miteinander zu verbinden. Und
das heißt aber in deiner Jugendzeit, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt von der Schulzeit sprechen oder was auch immer, was hast du da gemacht? Hast du da schon so ein Modellflugzeug gehabt? Ich weiß ja nicht, wie früh man so an so eine RC-Modelle rangekommen ist beispielsweise.
Nein, in der Tat eigentlich wenig. Das war mehr so die Begeisterung, dass man dann wirklich im Garten stand, Mensch, die Segelflugzeuge im Himmel gesehen hat, zugeguckt hat.
Ja.
Mal nach Lage gefahren ist, sich das angeguckt hat, an jedem Flughafen, wo man vorbeigefahren ist, egal wo was am Himmel flog, mit offenem Mund da gestanden hat, da kam so ein bisschen die Begeisterung. Und dann wirklich mit 16 Jahren gesagt, okay, Segelfliegen, ne, jetzt gehe ich den Schritt, mach das. Ne. Ist ja auch ein bisschen private Einschränkung, man verbringt dort seine gesamte Freizeit am Wochenende. Ne? Es lohnt sich aber auf jeden Fall.
Das heißt, wenn ich jetzt zu dem Verein selbst hingehen würde, ist der Unterricht oder das, was da jetzt, sag ich jetzt mal so, damit intensiv beschäftigt, ausschließlich am Wochenende?
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Manchmal in den Ferienwoche, wo so eine Lehrgänge stattfinden. Mhm. Aber es ist halt wirklich auch viel Theorie, weil Grundlage jedes Fliegens ist irgendwo die Theorie, die physikalischen Grundlagen. Das ist beim Segelfliegen nicht anders als beim Hubschrauberfliegen. Und da gehört auch im Hobby dazu, die Schulbank zu drücken, zu büffeln, das bleibt da nicht aus. Ne? Gerade für die Lizenzen, für die Scheine, die man braucht dafür, gehört das dazu.
Praxis und Theorie gehören halt immer zusammen.
Genau, so ist das.
Genau. Was hast du nach der Schule dann gemacht? Also klassische Ausbildung, wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Grundwehrdienst ein Jahr lang. Danach die Ausbildung zum damals Rettungsassistenten hieß das. Das war damals quasi die höchste Ausbildung, die es im Rettungsdienst gab für lichtärztliches Personal. Dort dann Berufserfahrung gesammelt einige Jahre. Dann bot sich die Gelegenheit, auf den Rettungshubschrauber zu wechseln. Dort gibt es dann eine Zusatzausbildung, die man quasi zu der Rettungsdienstausbildung noch absolviert, wo es um halt die ganzen technischen Sachen, die fliegerischen Sachen geht, weil, das werden wir hören, meine Aufgabe liegt halt auf diesem Hubschrauber nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im fliegerisch-technischen Bereich.
Mhm.
Ja, dann der Wechsel auf dem Hubschrauber und vor einigen Jahren mit der Neugestaltung quasi der Rettungsdienstausbildung wurde in Deutschland der sogenannte Notfallsanitäter eingeführt.
Ja.
Und ja, dann kam die Ausbildung zum Notfallsanitäter noch dazu.
Kann ich mir den Notfallsanitäter quasi wie denjenigen vorstellen, der auf dem RTW, also auf dem Rettungswagen, dann unterwegs ist?
Genau. Wir haben mittlerweile, ist es ja gesetzlich vorgeschrieben, dass auf jedem Rettungswagen als Transportführer ein Notfallsanitäter sitzt. Das gleicht diesem Paramedic-System, wie wir es zum Beispiel aus Amerika kennen.
Aha.
Weil wir haben in Deutschland mittlerweile der Arztmangel, der macht sich wirklich bemerkbar, den Mangel an Ärzten, den wir haben, und der macht da vor dem Rettungsdienst nicht halt. Und man geht halt diesen Weg, dass man wirklich sagt, für die Notfallrettung, man kann halt nicht mehr sicherstellen, dass überall zu jeder Zeit Notärzte in ausreichender Form da sind und in der entsprechenden Zeit, sodass man wirklich sagt, man überträgt diese ärztlichen Aufgaben mittlerweile dem Notfallsanitäter. Ne, das geht bis hin zur Ausführung heilkundlicher Maßnahmen. Das heißt, wir verabreichen eigenverantwortlich Medikamente, führen ärztliche Maßnahmen am Patienten durch und das entwickelt sich halt immer weiter und der Notarzt wird sich immer weiter zurückziehen aus dem Rettungsdienst. Es wird noch Schwerpunktstandorte geben, wie den Hubschrauber zum Beispiel, aber es wird halt irgendwann weniger werden, weil wir diese Ärzte einfach nicht mehr haben in Deutschland.
Ja. Ja gut, über das Thema wollen wir uns im Detail auch gar nicht unterhalten. Mal eine ganz, ganz banale Frage vorweg. Was muss es denn eigentlich an Voraussetzungen geben, dass halt nicht der Rettungsnotwagen kommt, sondern eben ihr im Hubschrauber? Gibt es da eine ganz, ganz klassische Regel, die halt sagt, unabhängig jetzt, was weiß ich, auf See ist halt irgendwas passiert, also Nordsee, Ostsee oder wo auch immer, aber wo jetzt wirklich gesagt wird, okay, das ist typischer Fall für einen Hubschrauber?
Da kommt das ein ganz klares Jein.
Jein, ja.
Ne? Also wir arbeiten generell im Rettungsdienst erstmal nach einem Rendezvous-System. Das heißt, der Rettungswagen und der Notarzt werden im Rendezvous-System dem Einsatz zugeführt. Mhm. Ganz so einfach ist es aber nicht. Wir müssen eigentlich da anfangen, wo läuft der Notruf auf. Das heißt, wir rufen jetzt den Notruf an, 112.
Genau, geht auf eine Leitstelle.
Richtig, Leitstelle und der Disponent dort entscheidet jetzt. Anhand des Gesprächs, das muss er in kurzer Zeit wirklich machen, innerhalb von einer Minute disponiert er diesen Einsatz. Das heißt, er muss diese Fragen stellen.
Und entscheidet
schon, was wird alarmiert. Reicht das, wenn ich einen Rettungswagen hinschicke? Reicht vielleicht auch nur der kassenärztliche Notdienst?
Ja.
Ist es notarztpflichtig, dieser Einsatz? Das heißt, muss ich da noch einen Notarzt dazu schicken? Und dann ist reinweg die Abwägung, welcher Notarzt ist jetzt schneller? Wenn der Notarzt bodengebunden mittels Notarzt-Einsatzfahrzeug alarmiert wird oder der Hubschrauber? Soweit erstmal grundsätzlich. Jetzt gibt es gewisse Einsatzindikationen, wo man zum Beispiel sagt, okay, wir haben Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten, wir haben Verbrennungen, wir haben Motorradunfälle außerhalb geschlossener Ortschaften, alles so ein bisschen komplexere Einsatzlagen, wo wir vielleicht auch in MacPom nicht die Möglichkeit der klinischen Weiterversorgung haben.
Auf dem Feld oder auf dem Wald oder irgendwo abseits von der Straße
ist irgendwas durchaus passiert. Gibt es so einen Indikationskatalog, wo durchaus zum bodengebundenen Rettungsdienst, das heißt RTW und Notarzt-Einsatzfahrzeug, noch der Hubschrauber zusätzlich alarmiert wird.
Ach so, okay.
Weil man zum Beispiel schon vermutet, dass zum Beispiel Transporte in Spezialkliniken daraus resultieren werden, aus diesem Ereignis. Wir sind MacPom Flächenland, wir haben zwar mit Rostock, Schwerin, Greifswald maximal versorgende Kliniken, aber selbst dort können nicht alle Krankheitsbilder
optimal versorgt werden.
Genau. Mhm. Wenn wir an Verbrennung denken, wenn wir an schwerste Verletzungen, Amputationen, Tauchunfälle, also Barotraum sogenannte denken. Das sind alles Patienten, die zum Beispiel über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus verlegt werden.
Hamburg, Berlin eben. Genau. Ne? Ja, krass. Also, und ich sage jetzt mal, jetzt kommt so ein Anruf rein, der Disponent hat entschieden, der Hubschrauber fliegt raus. Wie kann ich mir diesen Ablauf für euch vorstellen? Weil du bist ja nicht allein im Hubschrauber. Vorhin im Vorgespräch hast du schon erzählt, neben dir ist der Pilot. Du bist quasi Co-Pilot bzw. mit dabei. Fest ihm nicht in den Knüppel.
Alles gut läuft nicht, nein.
Genau. Wie sieht dieser Ablauf aus? Weil der Hubschrauber muss ja allzeit fähig sein zu starten. Genau.
Also grundsätzlich erstmal sind wir ein Team von 3 Leuten.
3?
Genau. Okay. Wir haben zusätzlich zu den Piloten, uns als Hems, haben wir hinten noch den Notarzt. Ne? Und wir verstehen uns auch als Team. Es hat jeder seine Kernkompetenz, ne? Aber gearbeitet wird im Team, entschieden wird im Team. Ne? Das Ganze kann man sich jetzt vorstellen, denkt man bei einem Flug, das bedarf einer gewissen Vorbereitung.
Ja, ja,
der Flugplanung, ein sogenanntes Briefing. Ne? Die Zeit haben wir natürlich im Rettungsdienst, wenn ein Einsatz kommt, so nicht, wie wir es in der normalen Fliegerei haben.
Mhm.
Ne? Das heißt, dass diese ganzen, wir müssen sehr vorausschauend arbeiten. Das heißt, diese ganzen Briefings, das wird alles schon am Morgen, quasi vor dem Anmelden, erledigt. Ne? Das heißt, da wird schon das Wetter gecheckt für den Tag. Wie ist das Wetter? Haben wir eine stabile Wetterlage? Haben wir eine wechselnde Wetterlage? Dann muss man unter Umständen auch mal direkt vor dem Einsatz sich nochmal diese Minute nehmen und einfach nochmal ins Wetter reingucken, den Wetterberater vielleicht nochmal anrufen und sagen, okay, können wir in die Richtung genau bis da kommen wir.
Ach, da habt ihr spezielle Ansprechpartner noch?
Ansprechpartner, da gibt es mittlerweile dank Internet auch viele Seiten, auf denen man sich relativ genau informieren kann.
Ja.
Ne? Das ist Wetter wirklich spielt eine große Rolle. Gibt es irgendwo Flugbeschränkungsgebiete, Bundeswehr, Schießplätze, wo wir halt nicht hin dürfen? Das wird
Flughafen, genau.
Genau, ne? Also Flughafen dürfen wir, aber das ist dann wieder, das können wir noch gleich erklären, das ist dann wieder kontrollierter Luftraum. Wir unterscheiden unseren Luftraum in kontrollierten und nicht kontrollierten Luftraum. Im nicht kontrollierten Luftraum können wir uns quasi frei bewegen, ne? Mit einer gewissen Verantwortung, was andere Teilnehmer angeht im Flugverkehr.
Genau, solange die ganzen privaten Drohnenpiloten
da nicht was Hindernisse angeht, was Wetterminima angeht, Wolkenabstände, Sichten, und dann gibt es den kontrollierten Luftraum, da werden wir quasi geführt durch einen Radarlotsen, ne, der uns genau sagt, welche Höhe, welche Richtung, welche Geschwindigkeiten, sowas.
Das heißt aber auch während des Flugs habt ihr da irgendwie Dauerkontakt mit, ich sag jetzt mal wie klassisch beim Flughafen, da gibt es ja die Leute, die sitzen da im Tower, mit denen man sich regelmäßig unterhält, gibt es sowas für euch auch?
Nein. Wie gesagt, wenn wir in sogenannten Kontrollzonen fliegen, wie wir es um den Flughafen Lage hier bei uns rum haben oder Großstädte, wo Flughäfen sind, da geht diese Kontrollzone, dieser kontrollierte Luftraum bis an den Boden runter.
Aha.
So im Korridor. Und da, selbstverständlich haben wir ständig, da dürfen wir auch nur einfliegen, nachdem wir die Freigabe haben. Mhm. Da brauchen wir auch die Freigabe zum Ausfliegen.
Ah, okay.
Da können wir uns nicht frei bewegen, wie wir wollen. Ansonsten im nicht kontrollierten Luftraum, wie wir es hier großteils im MacPom haben, gibt es das nicht. Da ist die Kommunikation, funktioniert nur im Team ist es wichtig und wir haben halt den sogenannten taktischen Funk, das heißt mit unserer Rettungsleitstelle, mit Polizei, Feuerwehr, wenn es nötig ist, mit anderen Rettungsmitteln.
Ne? Aber mit dem Mobiltelefon hätte ich da oben, wenn ich im Flug unterwegs bin, empfangen und könnte nochmal hier ein Telefonat absetzen?
Wenn du nicht zu hoch bist, ist es tatsächlich so, dass du Empfang hast, teils besser als hier unten.
Aha.
Einzige Schwierigkeit ist halt wirklich die Geräuschkulisse.
Ja, natürlich.
Das ist natürlich wahnsinnig laut in dem Hubschrauber, weshalb wir auch nur wirklich mit Helm, Gehörschutz, Funk fliegen. Es funktioniert, du kannst ja das Handy drunter schieben, das ist aber der Ausnahmefall. Normalfall regelst du das über Funk oder hast es idealerweise schon vorher über das Telefon.
Ja. Ne? So. Das heißt also, ihr seid im Einsatz zu dritt im Heli.
Genau.
Und dann ab zum Einsatzort.
Genau. So, das dauert ungefähr von Alarmierung bis wirklich Start bei uns 2 Minuten.
Weil
diese ganzen Briefings, was wir vorher machen, die ganzen technischen Kontrollen, das wird alles schon morgens erledigt.
Mhm. Ich greife aber immer jetzt nochmal so rein vom Verständnis her, weil ich bin ja wirklich der Laie. Du bist, sage ich mal, auf Bereitschaft.
Genau.
Und hast, wenn du vor Ort bist, dauerhaft auch entsprechendes Outfit an, dass du eben auch jederzeit in Hubschrauber reinkommst.
Vielleicht erkläre ich mal kurz unseren Tagesablauf an sich. Wir sind von der Sache angemeldet, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Das macht natürlich sind im Sommer relativ lange Tage, das sind im Winter relativ kurze Tage.
Ja.
Theoretisch könnten wir auch nachts fliegen. Wir sind aber nur hier in Güstrow mit einer Besatzung. Wir unterliegen ähnlich wie LKW, Busfahrer und sowas, Flugdienst und Ruhezeiten. Das heißt, wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl Stunden Dienst machen und in dieser Zeit auch nur eine bestimmte Anzahl an Flugdienstzeit, also wo wir wirklich fliegen.
Mhm.
Ne, weshalb diese Beschränkung auf die Tagzeit einfach Sinn macht. Da fallen halt auch die meisten Einsätze rein. So, damit geht's schon los. Wir sind meist so eine halbe Stunde vor Anmelden, vor Sonnenaufgang sind wir vor Ort.
Mhm.
Die ganze medizinische Ausrüstung wird gecheckt, die ganzen Systeme im Hubschrauber werden gecheckt, dass wir wirklich technisch sagen, okay, es ist alles einwandfrei.
Jeden Tag quasi gleiche Prozedur?
Jeden Tag morgens gemacht.
Ja.
Da hat jeder seine Aufgaben, es wird sich gegenseitig unterstützt. Ja, dann ist irgendwann soweit, dass angemeldet wird, wenn das Wetter alles passt. Es werden die Leitstellen darüber informiert, dass wir angemeldet sind.
Ja.
Das funktioniert mittlerweile auch alles elektronisch und mit Status.
Ich wollte gerade sagen, digitalisiert alles.
Genau. Und ja, wir sitzen in unseren Einsatz Klamotten, einsatzbereit quasi da. Und
habt ihr Spezielles noch direkt an euch? Also ich sage jetzt mal unabhängig von dem medizinischen Part, aber habt ihr jetzt rein, was den technischen Part und den Hubschrauber betrifft, besondere Dinge, die ihr handgriffbereit haben müsst?
Nein, du hast mittlerweile ein Diensttelefon, was du dabei hast, ein Diensthandy.
Okay.
Das hast du immer bei. Du hast sicherlich so eine Sachen wie spezielles Rettungsgerät, aber das ist ein bisschen individuell, wie jeder das auch mag.
Ja.
Es gibt mittlerweile, was Scheren, Messertechniken gibt, was gerade so dann zum Motorradkombis zerschneiden gibt, dass du das einfach zur Hand hast. Spezielle Sachen hast du denn dabei, um sofort zu intervenieren, wenn du das, aber das ist auch jeder, wie er das halt haben möchte. Ansonsten zur Bekleidung entspricht das natürlich gewissen DIN-Normen, was einfach Sichtbarkeit, Reflexion, was aber halt auch der Besonderheiten im Flugdienst gerecht werden muss. Feuerfest, es muss durch die Sitzposition, wir sitzen nicht so entspannt wie hier im Auto oder sowas, das ist alles ein bisschen enger, das heißt, das muss alles ein bisschen stretchig sein, das muss beweglich sein. Es muss eng anliegend sein, dass wir beim Ein- und Aussteigen nicht irgendwo hängen bleiben im Hubschrauber. Die Taschen, das muss alles mit Reißverschlüssen eng am Körper quasi sein.
Ja.
Ne, dass einfach da nicht irgendwie die Flugsicherheit beeinträchtigt wird. Ansonsten zur Ausstattung, Sicherheitsschuhe.
S3 wahrscheinlich. Also so ein kleines bisschen kenne ich mich ja mit diesen Begrifflichkeiten aus.
Und halt beim Fliegen der Helm, den wir halt ständig tragen.
Ja. Müsst ihr ähnlich wie jetzt so ein Motorradfahrer auch so eine Art Nackenschutz oder Halsschutz haben?
Das hast du nicht.
Nee.
Das hast du nicht, das brauchst du auch nicht.
Und im Hubschrauber selbst habe ich aber auch nur den klassischen Gurt oder muss man sich damit Karabiner noch irgendwie extra sichern?
Du hast einen 4- bzw. 5-Punkt-Gurt.
5-Punkt-Gurt.
Genau, bist du
gesichert. So wie die kleinen Kinder im Auto.
Richtig, genau. Wie so eine Babyschale. Sitzt man da angeschnallt.
Ja, das fetzt.
Weil, wie gesagt, wir bewegen uns ja halt im dreidimensionalen Raum und es dient halt der Sicherheit. Es passiert so gut wie gar nichts. Es ist sehr sicher, das Fliegen.
Ja.
Aber wenn halt, bewegen wir uns im dreidimensionalen Raum. Das heißt nicht wie im Fahrzeug, wo ich einfach nur diesen...
Nach vorne, nach hinten.
Sondern halt, ich muss auch nach oben, nach unten, zur Seite, dementsprechend in meinem Sitz fixiert
sein. Und so wie du vorhin von dieser Zusatzausbildung gesprochen hast, das ist ja eine zusätzliche körperliche Belastung. Da hat man ja auch Tests oder ich weiß nicht, ob das da so Simulationen gibt, dass man sich in sowas erstmal hineinversetzt, Hubschrauber fliegen.
Ja, ich sag mal, es gibt so ein, bevor du auf den Hubschrauber raufgehst, das heißt, wenn du diese Laufbahn anfängst, dafür in Frage kommst, wenn die Kandidaten dafür schon getestet so ein bisschen, das heißt, die fliegen so ein paar Tage mit,
ja.
Da wird schon so ein bisschen geguckt, ob du flugfest bist.
Ja.
Ne, das ist nicht unbedingt wie Achterbahn fahren, aber es ist manchmal bei gewissen Wetterlagen ist es schon sehr...
Ja,
aus einem robusten Magen sollte man einfach schon
haben.
Ne? Ansonsten ist es jetzt nicht immer wilde Achterbahn.
Das heißt, absolut der Seetaugliche nicht. Ist genau. Flugtauglich.
So ist es. So ist das absolut.
Ja, sehr schön.
Ja.
Was war so, komm, wir versuchen mal bei Güstrow zu bleiben. Ich erlebe das ja auch manchmal. Ich wohne ja beim Ulrichplatz, habe das auch schon öfter erlebt, dass der Hubschrauber da auf dieser einen Wiese beim IB dort hinten Gebäude landet. Spektakulärster, ich sag mal so technisch gesprochen, spektakulärster Einsatz, den ihr so in um Güstrow hattet. Fällt dir da irgendwas spontan ein?
Speziell wüsste ich jetzt nichts. Also wir haben schon mal die...
Habt ihr aus dem Inselsee schon mal irgendwas rausgeholt? Irgendwen rausgeholt?
Ja, es gibt Wasserrettung.
Wasserrettung?
So eine Sachen machen wir zusammen mit der Güstrower Feuerwehr. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Projekt, das mal kurz vorzustellen.
Ja.
Es gibt für die luftgestützte Eis- und Wasserrettung im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kein einheitliches Konzept. Das bedauern wir ein bisschen, dass es das nicht gibt.
Aber in anderen Bundesländern gibt es das? Oder allgemein schwieriges Thema?
Das ist, glaube ich, generell ein schwieriges Thema, weil da sind wir ganz schnell beim Thema Kosten und Ausstattung.
Genau.
Das ist eine einmalige Sache, dann ist das wieder, da gehört ein richtiges Verfahren zu, was beschrieben werden muss und was natürlich auch geübt werden muss, trainiert werden muss. Und da sind wir bei Kosten. Und es gibt halt leider kein einheitliches Konzept, das würden wir uns wünschen. Das haben wir in MacPom nicht. Wir haben allerdings mit der Feuerwehr Güstrow zusammen, mit der Freiwilligen, ein Projekt gestartet, weil wir halt im Vorfeld Einsätze hatten, wo wir halt Wasserrettung, Personen im Wasser und man ist halt nur beschränkt, denn man guckt halt quasi oft auch nur zu.
Ja, ja, klar.
Da haben sich Kameraden bereit erklärt, die Ausbildung zum Rettungsschwimmer zu machen. Und seitdem haben wir ein Konzept, dass wir quasi einen Schwimmer der Feuerwehr an der Station aufnehmen, mit dem quasi zum Unfallort fliegen, aufklären, gegebenenfalls absetzen und der die Person dann so lange sichert, bis wasserseitig die Feuerwehr mit Boot oder...
Genau, so wir haben es vorhin im Vorgespräch, es ist nicht immer so Friede, Freude, schön, wie man das im Fernsehen kennt, aber tatsächlich seilt ihr dann quasi den Rettungsschwimmer ab?
Der wird nicht abgeseilt, das ist im Moment das Verfahren wirklich so, dass er am Ufer abgesetzt wird.
Am Ufer wird er abgesetzt, genau. Okay.
Und dann quasi selbstständig hinschwimmt. Das, was ich sagte, ist es nicht zufriedenstellend in keinster Weise, aber es ist das Beste, was wir so im Moment leisten können. Wir hoffen, dass sich natürlich dort irgendwann, vielleicht auch irgendwann mit einem neuen Hubschraubermuster ein bisschen was ändert, Richtung Winde. Ne? Die Landespolizei mit ihrer Hubschrauberstaffel, die haben da Möglichkeiten mit Winde, aber es gibt halt leider kein einheitliches. Ne?
Ja gut, klingt ja auch sehr technisch und speziell, muss ich sagen.
Ist es auch.
Von daher.
Ist es auch.
Ja, Guck mal, jetzt sitzt du heute hier im Studio. Du hast, ich weiß nicht, frei oder bist du weiterhin auf Bereitschaft?
Ja, ich bin heute Morgen aus dem Dienst gekommen tatsächlich.
Aus dem Dienst?
Ja.
Das heißt, du bist jetzt wirklich auch freigestellt, hast jetzt nicht wie so eine Feuerwehr irgendwie so ein Biber.
Nein, das habe ich nicht.
Und da könnte jetzt sofort was losgehen.
Jetzt ist Feierabend.
Jetzt ist wirklich Feierabend.
Jetzt ist Feierabend. Wir unterliegen halt, das hatte ich vorhin erklärt, auch in Luftrettung. Also wir fliegen nicht nur. Ich fahre auch mal Notarzt-Einsatzfahrzeug, ich fahre auch mal Rettungswagen. So. Und da gehören halt gewisse Ruhezeiten auch hinterher dazu. Wir haben zum Beispiel im Flugdienst ist es so, dass wir maximal 4 Tage am Stück fliegen dürfen. Danach brauche ich 48 Stunden frei.
Damit der Kopf wirklich...
Genau, weil man einfach auch runterkommen muss. So ein bisschen wegkommen muss davon. Dass man wirklich als diese Erholungsphasen auch hat. Weil gerade im Sommer sind diese Tage extrem lang. Da reden wir wirklich von morgens um 6 bis irgendwann abends 22, 23 Uhr, die wir auf der Station sind. Und wenn man das 3-4 Tage am Stück hat...
Ja, und vor allem, ich meine, du sprichst jetzt vom Sommer, aber ich stelle mir jetzt so diese beiden Extremsituationen vor. Im Sommer bist du da oben unterwegs bei einem Einsatz, hast brütende Hitze, weil du bist ja noch ein Stückchen näher an der Sonne dran. Im Winter wiederum hast du diese Kälte und den Fahrtwind. Ich meine, auch wenn wir auf dem Bild sehen, dass er geschlossen ist, aber der wird ja nicht so gedämmt sein wie ein Auto, nehme ich mal an.
Na, der ist in der Tat schon geschlossen und wir haben eine sehr gute Heizung drin.
Ach so.
Das heißt, sicherlich ist er nicht besonders gedämmt, aber wir erreichen schon... Es reicht auch im Winter, dass man die Jacke dann aufmacht.
Ja.
Und ja, es wird schon sehr warm da drin.
Aber gerade diese beiden Extremsituationen stelle ich mir dann doch belastungstechnisch sehr anstrengend vor.
Das ist es. Gerade weil dieser Hubschrauber aus gewichtstechnischen Gründen über keine Klimaanlage verfügt. Da hat man bewusst damals drauf verzichtet. Da sind diese Tage schon sehr anstrengend. Deswegen sind diese Erholungsphasen auch zwischen den Einsätzen wichtig.
Ja.
Ne, sicherlich, wir haben es auf der Station auch angenehm, man kann sich mal hinsetzen, man kann sich auch mal hinlegen. Das ist aber bei diesen langen Tagen auch, gerade weil wir nicht wissen, wie hoch dieses Einsatzaufkommen ist. Ne. Das ist natürlich statistisch, ist das im Sommer ist mehr, wir haben mehr Urlauber, es ist mehr auf den Straßen los, die Tage sind einfach länger. Das sind natürlich statistisch gesehen mehr Einsätze als im Winter.
Genau.
Ne?
Vorhin haben wir einmal kurz rumgespielt. Guck mal, wir wechseln einfach mal. Muss mal aufpassen, dass ich hier das Mikrofon mit bleibt. Wir wechseln mal auf eure Instagram-Seite. Da haben wir so ein paar schöne, viele Bilder. Ja. Vielleicht kannst du uns ja zu dem ein oder anderen Bild noch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, da können wir mal anfangen. Haben wir hier unseren kleinen Fanshop.
Ein Fanshop habt ihr
auch? Den wir betreiben, ja. Wir haben ja nicht nur unseren Hubschrauber, wir haben auch einen Förderverein des Hubschraubers.
Okay.
Ja, und dieser Förderverein macht viele sinnvolle Sachen. Das ist nicht nur, dass wir ein bisschen Merch verkaufen, das ist auch, siehst du da unten, dieses Malheft.
Für Kinder.
Genau, da arbeiten wir mit dem Verlag zusammen. Und dieser Verlag sucht quasi in unserem Auftrag Sponsoren, um eine Auflage mit diesen Malbüchern zu machen. Damit gehen sie dann an Schulen, an Kindergärten und bringen den Kindern dort erste Hilfe quasi näher.
Ihr braucht Nachwuchs.
Wir brauchen Nachwuchs, aber noch wichtiger als Nachwuchs ist im Prinzip, dass wir ja keine Einzelplayer sind in der Notfallrettung. Wir sind viel öfter, als man denkt, angewiesen auf den Laien. Auf den Ersthelfer.
Ja.
Das ist der, der eigentlich viel häufiger Leben retten könnte, als wir es können.
Also ich habe in der Folge vor dir tatsächlich auch vom DRK Güstrow die Elena Fehlhaber und die Emma Schröder auch hier gehabt. Die sind ja eben auch genau dafür da. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Jugendrotkreuz.
Richtig.
Ne? Diese Ausbildung, was heißt Ausbildung, aber dieses Wissen für alle Pkw-Teilnehmer oder frischen Pkw-Fahrer ist es ja wichtig, der Erste-Hilfe-Kurs. Gibt es denn, gerade wenn so Einsätze sind, noch wichtigere Sachen für den Laien, dass der irgendwie auf irgendwas achten muss?
Ja, und zwar,
Mach einfach.
Bild hier auf.
Mach mal einfach.
So. Das ist ein Projekt, was wir gestartet haben mit unserem Förderverein und der Rebus.
Irgendwas mit einem Defibrillator schwirrt mir da im Kopf.
Richtig. Ne, dabei geht es wirklich um diese Laienreanimation, um die sogenannte. Das muss man sich vorstellen, es fällt jemand um aufgrund eines Herzinfarktes, Lungenembolie und hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ab jetzt läuft die Uhr.
Genau, für das Gehirn.
Genau. Und diese Uhr, die läuft schnell. Und nach ungefähr 2 bis 3 Minuten nach Kreislaufstillstand fangen an, Gehirnzellen irreparabel abzusterben. Das heißt, ab da setzt quasi diese Sauerstoffunterversorgung ein, die nicht wieder reparabel ist.
So. Und da bleiben dann bleibende Schäden.
Überlegt, selbst wenn jemand daneben steht und sofort den Notruf ruft, bis das disponiert wurde, dann brauchen wir 1 bis 2 Minuten, bis wir wirklich unterwegs sind, plus den Weg dahin.
Ja.
Das heißt, wenn wir wirklich an diesem Patienten den nicht nur wiederbeleben wollen, sondern auch erreichen wollen, dass er halt hinterher nicht im Pflegeheim liegt und die Decke anguckt, sondern dass er wieder auf beiden Beinen laufend das Krankenhaus verlässt, ist der Einzige, dem da wirklich helfen kann,
Herzdruckmassage.
Der Ersthelfer, der wirklich diese Laienreanimation durchführt, der nicht zögert, der wirklich sofort anfängt mit der Herzdruckmassage. Diese Mund-zu-Mund-Beatmung ist eine Sache, da kann man drauf verzichten, ne, weil einfach auch ein gewisser Faktor einfach da ist, eine Hemmnis, das zu machen.
Ja.
Braucht man auch nicht, weil das Blut im Sauerstoff ist erstmal ausreichend gesättigt. Es geht einfach nur um diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Das ist das Erste, was unbedingt gemacht werden muss, effektiv. Und das Zweite sind diese Defibrillatoren, diese IEDs.
Mhm.
Ne, das sind automatische Defibrillatoren. Und da haben wir jetzt mittlerweile, ist unser Ziel, dass wir jeden Bus in Güstrow mit so einem Defibrillator ausrüsten und darüber hinaus vielleicht irgendwann auch noch in den Landkreis reingehen. Das ist halt eine finanzielle Sache, die Geräte sind nicht billig, aber es geht halt darum, dass man schnellstmöglich die Ursache ist oft ein sogenanntes Kammerflimmern.
Ja.
Das heißt, wir schocken nicht wie im Fernsehen, wenn wir diese Nulllinie haben,
ja,
sondern wenn wir so ein
ganz bisschen nur
richtig so ein Zickzack haben, so ein wildes.
Ich kann mich auch so ein bisschen daran erinnern, dass diese AEDs dann so eine akustische Ansage machen, richtig, und denjenigen, richtig, quasi anleiten.
Genau. Und das ist das, wovon man keine Angst haben muss. Man kann dabei nichts verkehrt machen.
Ja.
Das Einzige, was wir verkehrt machen, ist, wenn wir nichts machen. Ne? Ansonsten sagt mir dieses Gerät genau, was ich machen muss.
Ne? Ich packe das auf, drück auf den Startknopf und
dann... Es ist wirklich nur aufmachen, diese Pedals kleben. Es steht auch genau drauf, wo die hingeklebt werden.
Ja.
Den Startknopf drücken und alles und andere macht das Gerät.
Automatisch.
Genau. Und diesen Zustand des Kammerflimmerns zu beenden durch diesen Schock und diese Herzdruckmassage dazu, das ist das, was diese Zeit überbrückt, bis wir dort sind. Und das ist das, was am Ende diesem Patienten einfach noch ein lebenswertes Leben ermöglichen kann.
Das heißt, der Laie ist eigentlich der Wichtigste.
Selbstverständlich, genau.
Ja.
Ne? Auch so bei, wenn man irgendwo drauf zukommt, einfach diese... Und wenn es nur, wenn der Patient unterkühlt ist, dass man einen Wärmeerhalt macht, mit einer Decke zudecken, dass man einfach Hilfe holt, dass man so lebensgefährliche Blutung bei Verkehrsunfällen irgendwo stillt, das ist einfach wichtig. Ne? Den Eigenschutz dabei natürlich nicht vergessen, das ist, das ist wichtig. Man soll sich nicht selber in Gefahr, in nicht kalkulierbare Gefahr begeben. Nicht in Gefahr ist manchmal ein bisschen schwierig.
Das ist richtig.
Ne? Aber es sollte immer noch kalkulierbar sein, dass das Risiko für einen selber.
Das ist es eben. Und man muss auch dazu sagen, und da kann ich auch aus eigener, nicht schöner Erfahrung sprechen, ich war mal Ersthelfer bei einer Aktion, das ist schon viele, viele Jahre her, ich war da noch jugendlich, ist in Rostock passiert, in der Innenstadt. Man muss selbst erstmal diese Erfahrung gemacht haben, damit man erstmal feststellt, wie belastbar man ist. Weil man muss auch für unsere Jungzuhörer da draußen nochmal sagen, es ist ein riesiger Unterschied, ob man Blut in einem Videospiel sieht oder im Fernsehen oder eben in der Realität.
Ja.
Denn in der Realität kommt nicht nur das Angucken dazu, sondern man riecht es, man fühlt es eventuell, man muss es anfassen, ob man will oder nicht. Und wie gesagt, ich will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Also das, was ich da hatte, das war echt schlimm. Ja.
Aber wie gesagt, man kann und jeder kann in so einer Situation über sich hinaus wachsen.
Eben drum.
Daran auch wachsen. Und es gibt halt auch immer Angebote, hinterher das Ganze zu verarbeiten.
Genau.
Was ganz doll wichtig ist, ne? Das auch als Laienhelfer.
Ja, also ich bin damals auch gleich mit in die Uniklinik gebracht worden. Die Polizei hatte mich noch interviewt und genau, die haben gesagt, so passen Sie mal auf, Herr Bade, Sie kommen noch mal mit. Und dann haben die da auch noch mal Check-ups und Untersuchungen gemacht. Also genau, das ist schon, wie gesagt, AEDs in den Rebusfahrzeugen.
Genau.
Wichtige Sache.
Ich habe noch einen vergessen, einen wichtigen Part. Das ist der Steffen Büchner, der Kinderarzt hier in Güstrow, der uns bei dieser Aktion maßgeblich mit unterstützt und da auch involviert ist. Den wollte ich hier jetzt nicht vergessen.
Ich wollte gerade sagen, Steffen selbst hat ja auch noch, du hattest es vorhin kurz erwähnt, diese Sprechstunde bei Güstrow TV, wo ja auch regelmäßig spannende und wichtige medizinische Themen stattfinden.
Ja, der Herr Büchner ist ganz bewandert, ist Kinderarzt, aber auch in der Rettungsmedizin. Der hat seine ersten Schritte quasi in der Medizin, die waren im Rettungsdienst vom Rettungssanitäter, dann irgendwann Arzt, Notarzt, ist bei uns auch jahrelang auf dem Christoph 34 als Notarzt geflogen.
Guck an.
Ne? Und der Rettung immer noch sehr verbunden hier in Güstrow.
Was haben wir noch an Bildern, unabhängig von den wunderschönen Bildern, die so toll aussehen?
Ja, ich guck mal, nee.
Guck mal, rechts und links hast du die Pfeile oder du machst oben rechts das Kreuz. Das kannst du dir aussuchen.
Dann machen wir das Kreuz. Was haben wir denn noch so? Ja, das sind jetzt einige Fotos, die so von Passanten, Spottern aufgenommen wurden in verschiedenen Einsatzsituationen. Man sieht verschiedene Landeplätze.
Ja.
Ne, das ist dann manchmal, es sieht einfach schick aus. Schicker Himmel dazu, Sonnenuntergang.
Man muss ja auch versuchen, ein bisschen Werbung zu machen, dass man, wie gesagt, auch eben Nachwuchs.
Hier haben wir zum Beispiel ein Foto aus dem vorletzten Jahr. Da wurde unser Landeplatz umgebaut. Da waren wir für 2 Monate in Lage. Fanden wir da freundliche Aufnahme durch die Polizei-Hubschrauberstaffel des Landes.
Ja.
Waren dort fast 8 Wochen stationiert.
Ja. Sehr viel Platz.
Bei den Kollegen. Na, das.
Aber die Polizei-Hubschrauber-Staffel, das Wort Staffel suggeriert mir mehrere Flugzeuge,
genau.
Mehrere Hubschrauber.
Genau. Und so ist das quasi bei uns auch organisiert. Ne? Das sind bei uns Hubschrauber. Wenn man sich, man wundert sich vielleicht manchmal, man sieht den, kennt den orangen Hubschrauber-Ausrüstung.
Man kennt den, genau.
So, jetzt sieht man manchmal auch einen blauen.
Würde ich mit Polizei sofort in Verbindung bringen.
Das ist ein Polizeihubschrauber.
Ja.
Ähnlich wie unser Orange. Ne? Das liegt einfach daran, dass das die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, für den Katastrophenfall Rettungshubschrauber zur Verfügung zu stellen. Diesen Katastrophenfall haben wir zum Glück äußerst selten. Diese Hubschrauber jetzt einfach stehen zu lassen, 10 Jahre lang, ohne dass was passiert ist, macht keinen Sinn.
Genau.
Also wurde gesagt, für den Nicht-Katastrophenfall werden diese Hubschrauber der zivilen Luftrettung zur Verfügung gestellt. Wir haben mittlerweile in Deutschland noch 12 Stationen über Deutschland verteilt. Und die Bundespolizei-Fliegerstaffel oder Bundespolizei-Fliegerstaffeln kümmern sich quasi um den Betrieb dieser Hubschrauber. Das heißt, die übernehmen die ganze technische Betreuung, die ganze Wartung,
Ja. Stellen
aber auch die Piloten. Das heißt, wir haben Piloten bei uns von der Bundespolizei. In unserem Fall ist es von der Fliegerstaffel Ost.
Mhm.
Es gibt noch die Süd, West, Nord und Mitte, die jeweils so 2, 3 Rettungshubschrauber betreuen. Und unsere Piloten, die machen halt nicht nur diese Rettungsfliegerei, die machen auch polizeifliegerische Maßnahmen bis hin zum Löscheinsätze, VIP-Transporte.
Ja.
Das heißt, unsere Politiker fliegen die Gefangenen irgendwo.
Gefangenentransporte. Ja, ich wollte gerade diesen klassischen Luftverfolgung aus Amerika. Wir kennen es alle aus den Nachrichten.
Was es auch wirklich gibt in der Form.
Pressehubschrauber fallen mir noch ein.
Pressehubschrauber? Was ist ein Pressehubschrauber?
Also ich weiß nicht, ob das so ist. Das ist jetzt so Halbwissen aus Amerika. Da sind doch auch Pressehubschrauber immer unterwegs, die Videoaufnahmen
direkt machen. Direkt von den Fernsehanstalten, die quasi, das gibt es in Deutschland.
So was haben wir in Deutschland
nicht. Das können wir uns, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns das nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Nein, das gibt es nicht.
Also
es wird mittlerweile mit der Drohnenfliegerei wahrscheinlich auch überflüssig werden. Man kann so viel günstiger fliegen. Ne? Nein, Betrieb eines Hubschraubers, in welcher Form auch immer, ist sehr, sehr teuer.
Ja, das ist selbstverständlich.
Das sind nicht nur die Anschaffungskosten für diesen Hubschrauber. Das sind die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal, was man halt ständig braucht. Und vor allem diese technischen Maßnahmen,
Ja. Die
halt so eng gestaffelt sind, was das private Hubschrauberfliegen, wie es zum Beispiel jetzt bei einem Fernsehanstalt oder sowas wäre, sehr teuer machen würde.
Mhm.
Deswegen beschränkt sich das bei uns großteils auf Behörden oder Unternehmen wie zum Beispiel ADAC, DRF, mit denen wir uns quasi die Luftrettung in Deutschland teilen.
Mhm. So, jetzt habe ich erfahren, auch durch die Bilder, ihr macht Werbung und Merchandise mit Kinderartikeln. Ihr habt das Projekt mit der Rebus zusammen gehabt.
Mhm.
Du hast jetzt von der Bundespolizei gesprochen, dass ihr dort Einsätze habt. Da sehen wir einmal den Weihnachtsmann.
Genau.
Das sind ja ähnliche Aktionen, die ich von der Freiwilligen Feuerwehr auch kenne, wenn die beim KMG agieren. Eine spontane Frage, die mir jetzt in dem Zusammenhang einmal so einfällt. Wir haben ja vorhin auch von Zeiten gesprochen. Wie schnell seid ihr denn, keine Ahnung, auf 100 Kilometer bei einem Einsatzort? Jetzt nehmen wir mal an, auf Rügen passiert irgendwas und in Güstrow werdet ihr angerufen, ihr müsst jetzt irgendwo hinfliegen. Also unabhängig jetzt von Geschwindigkeiten oder irgendwie. Was habt ihr da für Zeiten, wie schnell ihr an so einem Einsatzort, der weiter entfernt ist, da seid?
Das ist von 2 Sachen abhängig. Von der einen ist die Geschwindigkeit des Hubschraubers, was er fliegt. Da haben wir eine Reisegeschwindigkeit von 120 Knoten. Wir reden beim Fliegen vom Knoten ungefähr das Doppelte, dann haben wir km/h.
Also, oha.
Ja, also 220 bis 240 km/h, die wir fliegen.
Das ist nicht wenig.
Der Faktor, der jetzt da noch addiert oder subtrahiert wird, ist der Wind.
Das heißt,
haben wir Gegenwind, subtrahiert sich die Windgeschwindigkeit von unserer Fluggeschwindigkeit, haben wir Rückenwind,
dann
addiert sie sich dazu.
Genau.
Ne? Das macht es ein bisschen abhängig. Ansonsten profitieren wir natürlich davon, dass wir eine direkte Linie fliegen.
Mhm.
Ja, dass wir keine Kurven haben, keine Kreuzung, keine Ampeln, kein Verkehr. So dass wir Rügen, je nachdem, wo wir auf Rügen hinwollen, wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir wollen wirklich nach ganz oben, Kap Arkona, dann haben wir vielleicht noch günstigen Wind, reden wir hier von 25 Minuten, 30
okay.
Minuten.
Also ne? Knapp unter einer halben Stunde.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Auto wären es 2,5, 3 Stunden, je nachdem, wie die Fähre fährt.
Ne? So, nach Berlin runter bräuchten wir ungefähr 40 Minuten, also nach Rostock sind es knapp 10 Minuten. die wir fliegen. Also, dass man so ein bisschen so eine Vorstellung hat.
Ich wollte gerade sagen, so wie du schon gesagt hattest, so von wegen, jetzt ist irgendwo ein Unfall passiert und ihr werdet angerufen, um den Patienten halt irgendwo hinzubringen. Genau. Das ist es ja dann, ne? Das muss auch schnell funktionieren.
Genau, das ist aber quasi die sekundäre Aufgabe, die wir haben, der Patiententransport. Die primäre Aufgabe ist es, den Notarzt oder das medizinische Personal an den Einsatzort zu bringen, dort den Patienten zu versorgen. Mhm. Ja? Und dann wird vor Ort halt entschieden. Muss der Patient überhaupt mit ins Krankenhaus? Reicht im Rettungswagen ohne Arzt? Oder muss er ja doch geflogen werden? Da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Vom Wetter über Verletzungsmuster.
Ne? So, dann stelle ich eine böse Frage, ähnlich wie es bei der Feuerwehr ja manchmal auch ist. Die Feuerwehr wird gerufen und es wird festgestellt, ihr habt sie jetzt umsonst gerufen. Habt ihr den Fall gehabt, ihr seid mit einem Hubschrauber mal irgendwo rausgeflogen und dann hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen als Schauspiel herausgestellt? Ist böse gesprochen, vielleicht auch für den einen oder anderen, aber gibt es sowas bei euch auch?
So wirklich dieses Bösartige, das ist zum Glück die Ausnahme, die wir haben generell im Rettungsdienst.
Na, das will ich ja auch niemandem unterstellen.
Genau.
Ne? Aber
was allerdings wirklich zunehmend ist und was mittlerweile auch den Großteil unserer Einsätze macht, noch nicht unbedingt in der Luftrettung, aber in der Bodenrettung, wo die Rettungswagen hinfahren, sind einfach Einsätze, die in keinster Weise indiziert sind. Den Rettungswagen, das ist die 112, diesen Notruf, den wähle ich eigentlich bei, wo ich sage, okay, hier liegt wirklich eine lebensbedrohliche Erkrankung, Verletzung vor oder wirklich starke Luftnot, stärkste Schmerzen, Angst. Einfach irgendwo, wo du sagst, okay, jetzt muss jemand sofort kommen, ansonsten ist hier...
Ansonsten passiert hier noch Schlimmeres.
Und das sind, da reden wir mit einer normalen Rettungswagen von teilweise nicht mal mehr 10% der Einsätze.
Das ist wenig.
Vieles ist einfach wirklich, wo man sagt, das Anspruchsdenken der Menschen ist einfach enorm gestiegen in den ganzen Jahren. Die Hilflosigkeit der Leute aber leider auch.
Okay.
Die Hilfsbereitschaft untereinander. Die, so wie früher, komm, ich fahre dich mal schnell zum Arzt ins Krankenhaus oder sowas.
Ich rufe den Nachbarn mal schnell rüber.
Das gibt es halt auch nicht mehr. Ne? Und das ist ein Riesenproblem, was wir generell im Rettungsdienst haben und was sich natürlich auch weiter in die Kliniken verlagert, in die Notaufnahmen. Dass die Patienten, obwohl sie tagsüber zum Hausarzt gehen könnten, natürlich ist die Situation bei den Hausärzten, Fachärzten niedergelassen, auch nicht befriedigend. Aber das dann alles in diese Rettungsstellen, in den Krankenhäusern zu verlagern, ist eine Katastrophe. Ne? Das bringt die Leute dort auch an die Grenze irgendwo. Und das hat zur Folge irgendwann, dass es dort natürlich auch personelle Ausfälle gibt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir vom einen ins andere. Das System ist am Ende dann eben überlastet.
Genau.
Ne? Ja, das heißt also, ich nehme das jetzt auch mal für unser Publikum mit. Man muss selbstbewusster sein im Umgang, wenn man mit Verletzten oder mit einem Unfall irgendwie was hatte. Vermutlich auch im Straßenverkehr, denn ich behaupte mal, prozentual ist der Straßenunfall eine der häufigsten Ursachen?
Ja, gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht. Also,
weil hätte ich jetzt so erwartet, habe ich so im Kopf irgendwie.
Die Autos sind sehr sicher geworden mittlerweile. Das geht wirklich, muss man sagen. Ne? Also das macht, um das jetzt prozentual gefühlt, ist es so, in der Luftrettung haben wir, wir unterscheiden das nach, gibt da verschiedene Fachrichtungen. Trauma, das ist alles, was chirurgisch ist. Mhm. Ne? Ob das jetzt Verkehrsunfälle sind, ob das Arbeitsunfälle sind, irgendwelche Unfälle in der Freizeit. Da gibt es internistische Erkrankungen, also alles, was mit einem Organsystem, Herz, Lunge, irgendwo zu tun hat.
Ja.
Und es gibt so neurologische Erkrankungen. Also alles, was irgendwo vom Kopf her kommt und sowas.
Ja.
Ne? Das sind so die drei großen Sachen. Und das hält sich bei uns ungefähr so, 50% ist es Trauma, der Rest teilt sich so zwischen innere Medizin und so Neurologie so ein bisschen auf. Ne? Das geht aber weiter runter halt zu dem, was die Rettungswagen fahren, ist es viel mehr internistische Sachen, viel mehr Sachen, die wirklich nicht akut sind, die schon über Tage, Wochen, teils Monate stehen.
Verschleppt wurden.
Ja. Genau. Und das einfach jeder gefragt, auch sich wirklich zu überlegen, wenn er die 112 wählt, okay, habe ich jetzt wirklich den Notfall, der das rechtfertigt, weil letztendlich nehme ich unter Umständen jemand anderem dieses Rettungsmittel weg. Ne? Ja, das ist dann blockiert für diese Zeit und jetzt haben wir wirklich in der Zeit den Notfall. Und es kommt ein Rettungsmittel, aber es kommt dann von irgendwo. Dann passiert es halt wirklich, dass dann der nächste Rettungswagen irgendwo aus Krakow, aus Tito,
also er
aus
Blitzow. Zu langsam.
Das dauert viel zu lange, natürlich. Und wir haben gerade bei der Reanimation gehört, wir reden hier teilweise nicht von Stunden oder von wenigen Minuten.
Gibt es denn im Allgemeinen da irgendwie Aufklärungsarbeit? Ich weiß beispielsweise, ich habe das letztes Jahr im Sommer bei uns am Inselsee beobachtet, da hat... Ich weiß jetzt nicht, ob das DLRG, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ist, die dort auch Aufklärungsarbeit machen mit den Rettungsschwimmern oder ob das direkt vom DRK organisiert wurde. Aber gibt es denn, ich bleib mal immer bei Güstrow und so Umgebung, gibt es Stellen oder Orte, wo man sich quasi ja allgemein unterrichten oder informieren kann, wenn es um so allgemeine Sachen geht. Wie gehe ich um im klassischen Erste-Hilfe-Kurs, also ohne, dass man jetzt den Erste-Hilfe-Kurs nimmt?
Genau. Ja, Erste-Hilfe-Kurs, also wie gesagt, jeder Autofahrer hat das ja irgendwo schon mal gehört und wird da auch so ein bisschen sensibilisiert,
genau.
Was ist ein Notfall. Ansonsten ist da aber, finde ich, auch einfach die gesellschaftliche Aufklärung verantwortlich. Was geben Eltern an ihre Kinder weiter?
Ja.
Ne, dass das einfach gesagt wird, okay, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass dieses Fahrzeug kommt und oder diese Nummer, dieser Notruf alleine schon, wie selbstverständlich auf Kurzwahl
ist. Also ich kenne es von meinen Kindern ja auch, wir haben denen auch beigebracht, passt auf, das und das sind die Notrufnummern, die werden aber eben nur in einem Notfall angerufen. Genau. Also ist, Mama und Papa können nicht mehr sprechen oder Mama und Papa atmen nicht mehr oder irgendwas. Man versucht da irgendwie was mit an die Hand zu
geben. Und da hat halt jeder Bürger auch eine gesellschaftliche Verantwortung für sich und für seine Kinder selber dahingehend aufzuklären. Man kann aktiv sich natürlich informieren, man kann zu jeder Rettungswache hingehen und sagen, jetzt, ich habe eine Frage, könnte ich da, das kann man bei jedem Hausarzt erfragen, das kann man im Internet nachlesen, es gibt mittlerweile auch diese kassenärztliche Notrufnummer, die 116117, die ja intensiv im Fernsehen überall beworben wird, wo man wirklich sagt, okay, es gibt auch noch irgendwas zwischen, ich gehe morgen zum Arzt und ich brauche jetzt sofort den Rettungsdienst.
Richtig.
Das heißt, es gibt diesen kassenärztlichen Notdienst, das ist ein Hausarzt, der dann hinkommt und vielleicht Tablette verordnen kann, irgendein Rezept ausstellen kann, oder den Krankenschein schreiben kann.
Richtig. Ne? Und ich denke mal gerade, was so Grundschulen und normale Schulen oder weiterführende Schulen betrifft oder auch Berufsschulen, da wird es ja, vermute ich, auch regelmäßig irgendwo aufklärende Arbeit geben, sei es jetzt der Biologieunterricht.
Ich hoffe, es gibt Schulen, die haben einen sogenannten Schulsanitätsdienst schon.
Ja.
Das heißt, wo so interessierte Schüler, die sich ein bisschen für Medizin interessieren, da schon so ein bisschen so einen Spielplatz finden, wo sie sich betätigen können, wo auch Weiterbildung in diese Richtung gemacht wird. So, vielleicht sollte es in diesen Schulen und so auch viel mehr Einzug finden in
meiner zukünftigen Lehrplan. Interviews mit ein. Das also ich habe da noch so ein Interview mit dem Brinkmann-Gymnasium in Planung. Ne? Da frage ich mal, wie es denn dort steht, wenn es um Erste Hilfe und eben medizinisches Know-how betrifft.
Also wir sollten alle wieder einfach ein bisschen mehr Verantwortung für uns selber und für unsere Mitmenschen ringsrum
öfter nach links und rechts
gucken. Übernehmen, genau.
Ja. Dann würde ich behaupten, wenn wir jetzt hier bei den Bildern erstmal so weit durch sind, wir haben natürlich auch noch eine Facebook-Seite, also grundsätzlich für alle Interessierten, wir haben eine Instagram-Seite, die nennt sich christoph-34-güstrow, wohlgemerkt mit UE, da kann man quasi ja, sich so ein bisschen informieren. Da antwortet auch jemand, wenn man dort eine Nachricht schreibt?
Vielleicht nicht böse sein, wenn es nicht am gleichen Tag passiert.
Nee, das ist ja.
Weil die Leute machen das alle nebenbei, so ein bisschen als Spaß und Freizeit.
Wir nennen es Ehrenamt.
Ne? So. Ja, hier haben wir unsere Facebook-Seite.
Genau.
Vielleicht noch so ein paar grundlegende Sachen zu unserem Rettungshubschrauber in Güstrow. Unser Rettungshubschrauber Christoph 34 seit 1992 im Dienst. Also seit mittlerweile über 32 Jahren.
Das ist gut, überdurchschnittlich.
Das ist, es gibt Stationen, die haben mittlerweile ihr 50-jähriges Jubiläum. Wir haben Stationen, die sind erst seit 2-3 Jahren in Deutschland im Betrieb. Das ist so ein bisschen der ganzen Entwicklung, der demografischen Entwicklung, der medizinischen Entwicklung geschuldet. Ja, das
aber 32
auch mit dem wachsenden Jahre. Wohlstand in Deutschland, weil wir haben dieses Luftrettungssystem oder generell Rettungssystem, wie wir es in Deutschland haben, das ist weltweit so ziemlich einzigartig. Ne? Dass wir so ein enges Netz an Rettungsmitteln haben, auch an Luftrettungsmitteln, das gibt es kaum in einem anderen Land der Welt.
Okay.
Dass so viel Geld quasi für Rettungsdienst ausgegeben wird. Ne? Umso mehr wichtig ist dieser bewusste Umgang damit halt auch. So, wir fliegen im Jahr ca. 1000 Einsätze. Das ist relativ konstant. Ne? Das sind im Winter ein bisschen weniger Einsätze, im Sommer dementsprechend mehr.
Überschlag 365 Tage hat das Jahr, 1000 Einsätze. Das heißt, es gibt durchaus einen Tag, wo ihr 2-3 Mal rausfliegt.
Wir haben auch Tage, wo wir 7-9 Mal rausfliegen. Fliegen, weil wir auch im Gegensatz dazu Tage haben, wo wir gar nicht fliegen. Das ist nicht, weil das Einsatzaufkommen an sich nicht da wäre, sondern weil wir durch Wetter beschränkt sind. Es gibt wenige Wettersituationen, dazu gehören eigentlich nur Nebel und starker Schneefall.
Okay.
Das ist da, wo wir wirklich durch die Sicht so stark eingeschränkt sind, dass wir sagen, eine sichere Durchführung des Fluges ist nicht gewährleistet. Ansonsten gibt es eigentlich vom Wind her keine Schwierigkeiten, Regen, keine Schwierigkeiten. Gewitter sind meist lokal, die kann man ein bisschen umfliegen. Sonst meldet man auch mal temporär für eine Stunde, halbe Stunde ab, wenn gerade die Gewitterzelle über Güstrow zieht. Ansonsten sind wir aber fast durchweg angemeldet und einsatzbereit.
Eine abschließende Frage. ich bin jetzt, keine Ahnung, fast mit meiner Schulzeit fertig, interessiere mich für den Rettungsdienst. An welchen Stellen kann ich mich melden, um mich zu informieren, um vielleicht eine entsprechende Ausbildung zu starten? Melde ich mich bei einem Krankenhaus? Melde ich mich irgendwie Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, um in diesem Bereich, ja, Notrettung, Sanitär hinzukommen? Du grinst schon so ein bisschen.
Nein, das ist alles gut, alles richtig. Das ist bei uns so ein bisschen das Problem, wenn wir fertig von der Schule reden. Wenn wir jetzt von 16 Jahren reden, man kann theoretisch mit der Ausbildung mit 16 Jahren beginnen. Das ist, ne?
Aber man muss volljährig sein. Das entnehme ich gerade.
Nein, man kann auch wirklich schon minderjährig, also mit 16 Jahren und diese Ausbildung beginnen.
Ja.
Man muss dann einfach ein bisschen gucken, welche Einsätze man dann zum Beispiel schon mitfahren kann. Weil es findet ja nicht nur Schule statt. Begleitend ist auch die Ausbildung auf den Rettungswachen und auf den Rettungsmitteln schon. Und
ja.
Da muss man halt ein bisschen gucken, weil eine gewisse Festigung als Persönlichkeit gehört halt auch schon dazu. Das heißt, wenn man irgendwo die Gelegenheit hat, vielleicht vorher schon ein freiwillig soziales Jahr zu machen oder eine andere Ausbildung, vielleicht in Krankenpflege oder sowas vorneweg.
Also, dass man schon mal Berührungspunkte hat.
Genau, das wäre was für mich. Und wie gesagt, dass ich einfach schon so ein bisschen gefestigt als Mensch bin, mit gewissen Situationen einfach schon umgehen kann. Vielleicht auch schon mal einen toten Menschen gesehen habe, einen schwerkranken Menschen gesehen habe. Ne? Ansonsten grundsätzlich Bewerbung an den örtlichen Rettungsdienst kann man schreiben. Mhm. Ne? Das ist in unserem Fall die DRK Güstrow GmbH Rettungsdienst.
Okay. Ne?
Da die Bewerbung hinsenden. Dann gibt es ein Auswahlverfahren.
So wie immer.
So wie es auch vernünftig ist.
Richtig.
Weil wir wollen ja vorher feststellen, sind die zukünftigen Kollegen darauf vorbereitet oder wäre das was für... Ist so eine gegenseitige Win-Win-Situation.
Ja, natürlich.
Der Bewerber kriegt quasi vorher mit, okay, wäre das was für mich? Und wir wissen halt auch, okay, worauf, ne, wen bekommen wir da?
Genau. Ist er für dieses oder jenes Spezialgebiet meinetwegen körperlich tauglich oder eben auch geistig tauglich?
Ne, weil das gehört halt auch dazu. Ne? Das ist ein gewisser Bildungsgrad, muss man sagen, gehört zu diesem Job. Eine gewisse körperliche Fitness gehört ebenfalls dazu.
Wunderbar. Fällt dir noch irgendwas ein? Haben wir zu dem Thema noch irgendwas vergessen, bevor wir uns...
Ich weiß nicht. Also was ich sagen kann, wer sich interessiert, generell mal für diesen Hubschrauber angucken will, das gerade so an Kindergartengruppen oder Schulklassen vielleicht gerichtet, man kann uns jederzeit kontaktieren, man kann jederzeit auch während der Dienstzeit diesen Hubschrauber besichtigen, zu uns kommen, Fragen stellen. Wir sind nicht immer da, wenn wir im Einsatz gebunden sind, kann es auch mal passieren, dass man umsonst kommt. Mhm. Ne? Wenn Mutti und Vati mit dem Kleinen am Wochenende sich gerne mal den Hubschrauber angucken wollen, ist das gar kein Problem. Zum Krankenhaus kommen, an unsere Station, nicht direkt an den Hubschrauber gehen, vielleicht am Rand lang, an der Tür.
Nein, ich kletter über den Zaun rüber und klingel nur gerade.
Ansonsten vielleicht, wenn man uns im Einsatz irgendwo erlebt oder sieht, auch da sind wir gerne bereit.
Hast du so ein Kärtchen, dass du dann schnell...
Mit Aufkleber haben wir zum Verteilen.
Aufkleber, ja. Sehr schön.
Fragen zu beantworten, natürlich nach dem Einsatz. Ne, ich bitte halt nur darum, dass man halt vielleicht solange der Rotor läuft oder wir irgendwo
Abstand.
Dass man einfach Abstand hält und so eine gesunde Distanz einfach zusammen... Ne, das ist auch gefährlich einfach. Ne? Das sind drehende Teile, das Krach, da ist ein bisschen Distanz einfach.
Da muss ja nur vom Boden ein bisschen irgendwas hochfliegen und dann kriege ich was ins Auge oder ins Gesicht.
Genau. Ne, wenn man in so einem sicheren Abstand, man kann aus 30, 40 Metern kann man viel besser gucken als aus 5 Metern.
Ja, stehe ich so die ganze Zeit da.
Gerade wenn wir hier in Güstrow auch mal im Stadtgebiet landen, was auch häufiger mal vorkommt, weil halt das bodengebundene Notarzt-Einsatzfahrzeug irgendwo anders im Einsatz gebunden ist.
Ja.
Ne, ein bisschen Abstand halten, sobald wir gelandet sind, abgestellt haben, kann man sich vorsichtig nähern und Fragen stellen. Da sind alle gerne bereit da.
Dann kann ich quasi am Ende unserer Gesprächsrunde eigentlich nur sagen, vielen lieben Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Wirklich ein sehr interessanter Einblick. Ich lasse mich dann das nächste Mal kutschieren, wenn ich nach Rügen will.
Ja, auf jeden Fall
schneller. Nein, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und viel Erfolg beim nächsten Einsatz.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.